Hallo und herzlich willkommen bei Female Tech Talk. Ich bin Sarah.
Und ich bin Eli.
Und zusammen haben wir Informatik studiert.
Wir wollen in diesem Podcast mit Klischees aufräumen und euch zeigen, wie vielfältig und bunt Tech sein kann.
Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
Und los geht's mit Female Tech Talk.
Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo Eli.
Hallo Sarah, schön dich zu sehen.
Ja, ich freue mich schon auf unser nächstes Interview. Heute mit Rahel. Sie ist nicht bei uns, sie wohnt nicht mehr in Berlin, deswegen nehmen wir heute ausnahmsweise, haben wir das Interview remote aufgenommen. Mhm. Das heißt, unsere geilen Podcast-Mikrofone kommen nicht zum Einsatz, deswegen wollen wir uns entschuldigen, falls die Tonqualität nicht ganz so gut ist wie sonst. Mhm. Genau, und letzte Woche war Petra bei uns, vorletzte Woche, sorry. Und ja, Eli, wie fandest du das Gespräch mit Petra?
Das war echt ein krasses Gespräch. Also Petra hat wirklich, hat mich echt abgeholt und irgendwie, weiß ich nicht, würde ich sagen, meine Augen und mein Herz zum Leuchten gebracht, auch wenn das vielleicht so ein bisschen kitschig klingt. Mhm. Aber ja, ich fand es wahnsinnig berührend und inspirierend zu sehen, irgendwie, also zu hören, wie sie über ihr Studium gesprochen hat, wie sie sich diesen Traum erfüllt hat. Das war einfach total groß. Ja, hat mich echt berührt.
Ja, ich fand es auch einfach so cool, dass man nach so langer Zeit auch schon im Arbeitsleben dann sagt, okay, ich studiere jetzt Informatik. Also mega cool und mega spannend, mega inspirierend. Und sie hat ja auch zwei Kinder und da dachte ich auch nochmal so, okay, es ist echt so dumm, alles gleichzeitig zu machen. Also sie meinte ja, sie wollte früher auch einfach Zeit mit ihren Kindern haben und hat deswegen auch immer nur oder viel Teilzeit gearbeitet und so. Und da dachte ich auch so, ja, weil diese Zeit kommt halt irgendwie nicht zurück und wie geil dann danach, wenn die Kinder größer sind oder aus dem Haus sogar schon sind, zu sagen, okay, und jetzt verwirkliche ich mir irgendwie einen Traum, fand ich auf jeden Fall echt richtig, richtig cool.
Ja, ich fand, sie ist einfach auch eine mega coole Socke und witzig und ich fand schon auch sozusagen diese DDR-Sozialisierung, also
auch
hat schon nochmal, genau, total spannend und hat schon auch nochmal klar gemacht, so hey, so wie die Rollenbilder heute sind, muss es halt nicht sein, es kann halt auch komplett anders gehen und wir waren halt auch schon mal viel weiter sozusagen.
Ja.
Das fand ich schon nochmal total interessant. Ja, und ich fand sie irgendwie eine sehr starke Frau und gleichzeitig auch sehr empathisch und sehr emotional. Und ich glaube, das fand ich so eine ganz total spannende und sehr angenehme Mischung.
Ja. Voll, ja. Ja, war echt ein total schönes Gespräch. Mhm. Gut, dann kommen wir, bevor wir ins nächste starten, noch zu unserer Rubrik Die Frage.
Ja.
Ich habe heute eine Frage mitgebracht.
Ich bin schon sehr gespannt.
Und zwar, wie stellst du dir dein Leben als Rentnerin vor?
Ah, herrlich. Herrlich stelle ich es mir vor. Das ist eine sehr schöne Frage, finde ich.
Danke.
Jetzt muss ich kurz überlegen, was davon mit dem Jugendschutzgesetz konform ist. Nein.
Wie bitte? Was hast du vor?
Also, ich führe ja im Moment ein sehr gesundes Leben. Mhm. Und habe unter anderem auch aufgehört zu rauchen, was total cool ist. Aber manchmal erwische ich mich bei dem Gedanken, dass ich mit so, weiß ich nicht, wenn ich dann in Rente bin, mein wohlverdientes, ungesundes Leben wieder aufnehmen werde. Das ist ein bisschen bescheuert. Nee, das ist ein scheiß Einstieg.
Nee, ey. Egal. Ich fühle dich zu 100%, Eli. Mach weiter.
Also nicht rauchen ist mega cool, Leute, wenn ihr das hört. Aber ich dachte mir, wenn dann vielleicht eh irgendwann alles egal ist, dann kann ich auch nochmal, kaufe ich mir irgendwann eine
Schachtel. Auf jeden Fall.
Nein, aber es ist natürlich nicht, es ist absurderweise das Erste, woran ich denke. Ich sollte mir echt nochmal Gedanken über meine offensichtlich noch stark vorhandene Nikotinsucht machen. Aber wie stelle ich mir mein Leben vor? Also ich stelle es mir auf jeden Fall so vor, dass ich früh genug den Absprung aus dem Arbeitsleben schaffe, um die Zeit noch genießen zu können, also mich nicht total kaputt zu arbeiten. Mhm. Ich möchte gerne noch fit sein. Ich bekomme es bei meinen Eltern mit, die irgendwie noch jetzt viele Urlaube machen mit einem Wohnwagen.
Ja.
Meine Mama hat sich jetzt ein E-Rad geholt, um nochmal Fahrrad fahren zu können. Und die machen jetzt zusammen Fahrradtouren und Wandertouren und so. Also das ist, finde ich, total schön. Also genau, ich glaube, ich stelle mir die Zeit auf jeden Fall aktiv vor und nicht nicht langweilig, aber halt auf eine angenehme Weise ausgefüllt, vielleicht auch mit, ja, mit wieder mehr Kreativität oder so. Ich habe gestern Abend lustigerweise angefangen, wieder zu malen, irgendwie nach sehr, sehr langer Zeit. So, das sind schon auch Sachen. Und ich glaube, ein Garten kommt auch vor in meinem Ruhestand und mindestens eine Katze.
Vielleicht auch mehrere?
Vielleicht auch mehrere, aber nicht zu viele, damit es nicht zu merkwürdig wird. Aber und eine Katze, die nicht um 5.30 Uhr aufsteht und mich weckt, wie meine es im Moment jeden Tag tut. Aber naja.
Damit das bis dahin hast du ja noch ein bisschen Zeit, die richtige Katze zu finden.
Also ein Gartengrundstück an einem See. Alles das klar. Wäre perfekt, damit ich morgens aufstehen kann, nackt in den See springen, Kaffee, Kippe, Katze und dann aber in die Leinwand. Das ist so ein bisschen klischee-mäßiges Bohemier-Rennerleben, aber das fände ich schon geil. Und dann ab und zu Fahrradurlaube oder sowas.
Also ich würde dich auf jeden Fall besuchen kommen.
Ja, gerne.
Und mit dir nackt in den See springen. Und
dann kochen wir Kürbisrisotto.
Okay.
Abends.
Alles klar.
Von meinem selbst angebauten Hokkaido-Kürbis.
Und nachmittags gibt es noch einen Kuchen.
Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach in den Frühruhestand. Lass uns das, let's do it.
Also ohne Witz, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ne? Aber ganz ehrlich, ich hätte so Bock, schon mit 50 oder so in Rente zu gehen. Also klar, wenn man jetzt so ein Projekt hat, wo man jetzt irgendwie ein, zwei Tage die Woche was arbeitet und einem das mega Bock macht, dann kann man das auch noch weitermachen. Aber so dieses, dass ich jetzt irgendwie bis 63 so einen normalen Job habe, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber du, es ist halt, also, ja.
Ja, du gründest einfach dein eigenes Unternehmen, das wird dann super erfolgreich, du verdienst ganz viel Geld und dann kannst du dir das locker leisten.
Genau, so
ist
der Plan.
Ich würde sagen, das ist eigentlich ganz einfach.
Ist super einfach, mache ich genau
so. Vor allem, wenn man Informatik studiert hat und so eine gute Yoga-Lehrerin ist wie du, es steht dem eigentlich nichts im Wege.
Easy, genau. Easy. Also,
okay, aber ich will auch von dir natürlich noch. Ja, genau. Ja?
Also ich gehe mit 50 in Rente.
Okay. Das ist schon mal ein smartes Ziel.
Weil das messbar ist, ist so geil, weil wenn ich 50 bin, dann ist mein kleines Kind auch schon ausgezogen, gehe ich von aus. Das heißt, eigentlich gehe ich direkt in Rente, wenn meine Kinder aus dem Haus sind.
Du hast sturmfrei.
Ich habe dann einfach sturmfrei. Und ich stelle mir das so vor, auf jeden Fall, ich habe ja schon einen Garten. Ich würde einfach da so ein richtig fancy Tiny House draufbauen. Mhm. Da ist jetzt so ein alter DDR-Bungalow drauf, den würde ich dann abreißen. Dann so ein richtig fancy Tiny House mit bodentiefen Fenstern und dann Fußbodenheizung und so richtig geil, dass man einfach da immer so hart geil abhängen kann. Na, natürlich, fetter Garten, viel reißen. Vielleicht würde ich mir auch so einen Camper oder so kaufen und dann mit meinem Freund einfach so immer im Winter so an genau so Gran Canaria abhängen oder so. Irgendwo, wo es halt schön warm ist.
Ja.
Und im Sommer dann wieder in Brandenburg verbringen.
Ja.
So.
Ja, klingt gut.
Und Hühner würde ich mir dann holen, auf jeden Fall.
Hühner, ja, natürlich. Aber was ist mit dem, wenn du nicht da bist? Da müssen deine Kids auf dir aufpassen.
Ja, genau.
Die sind dann müssen dann ja arbeiten.
Die müssen arbeiten und müssen, in Berlin hasseln. Ja, und genau. Die müssen dann immer noch abends nach Brandenburg, um meine Hühner zu versorgen.
Sehr gut. Dann können die mal ein bisschen zurückzahlen von allem, was du jetzt gerade für sie tust.
Was ich leiste, jeden Tag.
Genau. Das ist ja das Mindeste, was sie tun kann, dann einmal am Tag deine Hühner füttern. Wenn es dann nicht schon das smarte Hühnergehege gibt. Aber egal, anderes Thema.
Ja, das stimmt, das ist ein anderes Thema, aber vielleicht ja. Und wo ich super gespannt drauf bin, wie das ist, wenn ich 50 bin, aber ich hätte so Bock, dann auf allen Festivals abzuhängen.
Ah.
Mich schön mit dem Liegestuhl vor die Techno-Bühne zu setzen. So, bei mir auch leider, also Zigarette und Bierchen, Eli, ich fühl's zu 100%, mich da hinzusetzen. Und einfach scheißegal, wie fertig man montags ist, scheißegal, wie fertig man dienstags ist, man kann einfach, es gibt einfach nicht diese, okay, ich muss am Montag wieder arbeiten oder ich muss wieder meine Kinder versorgen.
Voll.
Stelle ich mir ultra geil vor.
Ja, das ist eine geile Idee. Das spricht auf jeden Fall dafür eher mit 50 als mit 60, weil dann ist der Körper so ein bisschen mehr Regenerationsfähigkeit, hat er dann schon, glaube ich, noch. Ja. Dann steckt man den Kater leichter weg.
Ja.
Ja, geil.
Ich bin gespannt, weil ob ich da noch Bock habe, auf so Festivals zu gehen. Weil jetzt gerade vermisse ich es natürlich ein bisschen. Und ich glaube, ich werde es die nächsten Jahre auch wieder ein bisschen intensiver machen. Aber ob ich mit 50 das auch noch mache, wer weiß das schon.
Wie alt bin ich, wenn du 50 bist?
Wie viele Jahre sind wir auseinander?
Ich habe keine Ahnung.
5? 6?
Irgendwie sowas.
Ja, 55, 56.
Ja, okay, das geht. Ja. Ja, das ist doch ein guter, ich finde das, also ich bin auch mit 56, 57 Renteneintrittsalter zufrieden, dann können wir das gleichzeitig schon
perfekt
mal planen.
Alles klar.
Die Renteneintrittsfeier.
Super, Haus am See, organisierst du. Ich habe nur ein Haus im Garten, dann.
Wenn ihr alle denkt, das ist komplett unrealistisch, was wir hier uns ausmalen, nein, ist es nicht, weil wir haben beide Informatik studiert und extrem gute Verdienstaussichten. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben weiter dran an unseren mit den zum Greifen nahen Träumen.
Genau.
Und
cool. Dann würde ich sagen, ja. Wir haben genug geträumt von unserer chlorreichen Zukunft. Und wir starten mit Rahel. Viel Spaß!
Ja, wir sitzen hier jetzt mit Rahel. Schön, dass du da bist. Schön, dass das klappt. Herzlich willkommen erstmal.
Dankeschön.
Von mir auch herzlich willkommen.
Ja. Rahel, du hast 2014 PfIF studiert, angefangen bei uns im Studiengang und danach noch einen Master in Wirtschaftsinformatik draufgepackt. Du bist mit drei Schwestern aufgewachsen in Oberbayern und bist tatsächlich mittlerweile auch zurück nach Bayern gegangen und freust dich da, dass du remote deinen Job in Berlin machen kannst, aber gleichzeitig auch in der Natur und in den Bergen sein kannst. Das ist etwas, genau, was ich auf jeden Fall irgendwie sehr cool finde. Und,
gute Mischung.
Klingt gute Mischung, genau. Du bist aktuell Teamlead bei Idealo, hast dich aber auch schon ein bisschen im Bereich Selbstständigkeit ausprobiert. Da können wir bestimmt gleich auch nochmal genauer drüber sprechen. Du hast aber noch ganz viele andere Facetten, unter anderem Yoga. Da kann Sarah bestimmt sehr viel mit anfangen. Und was ich echt toll finde, du bist semiprofessionelle Opernsängerin. Also bei unserem nächsten Jingle, wenn wir den eingesungen haben wollen oder vielleicht mal für eine Special Edition, dann kommen wir, glaube ich, auf dich zurück und fragen dich, ob du für uns Female TikTok singst.
Deswegen, das wäre richtig geil. Gute Idee.
Ja, genau. Ich sprudel einfach nur wieder so von guten Ideen. Aber so ist das in guter Gesellschaft. Genau. Nein, aber ja, auf jeden Fall cool, dass du da bist und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit dir.
Ja, ich weiß noch, als ich Kind war, wollte ich Blumenpflückerin werden. Das war mein Traumberuf. Wie sah es denn bei dir aus? Dachtest du schon als Kind, dass du mal Informatikerin wirst? Oder ja, was dachtest du, was du nach deinem Schulabschluss mal machen wirst?
Ja, gute Frage. Also es hat natürlich, also als ich klein war, also von klein rede ich wirklich so unter 10 oder so, dann war es irgendwie Polizistin. aber ich dachte, bevor ich diesen Studiengang gefunden habe, dachte ich eigentlich, dass ich Operngesang tatsächlich studiere. Mhm. Und habe zum Glück noch eine andere Entscheidung am Ende getroffen, ehrlich gesagt. Aber ja, das wäre, oder das andere wäre Wirtschaftspsychologie gewesen.
Genau. Okay. Wie kam es dann, dass du bei dem Studiengang gelandet bist? Wie bist du darauf gestoßen?
Ich habe recherchiert. Ich hatte damals schon meinen Mann sozusagen als Freund und wir haben halt geguckt, in welche Stadt geht's für uns, und dann war irgendwie Berlin für ihn schon mal klar und dann habe ich gesagt, na gut, in Berlin werde ich schon was finden. Und dann durch Recherche bin ich irgendwie auf diesen Studiengang getroffen, ohne dass ich nach IT oder so geguckt habe. Ich glaube, ich habe mir erst HTW angeguckt und dann hat mich total dieser Fünf-Studiengang angesprochen. Und dann dachte ich, hey, das klingt ja super. Das probiere ich jetzt einfach. Genau, da habe ich ihn geworben.
Cool. Das heißt, du hattest vorher jetzt auch nicht viele Berührungspunkte mit Informatik?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte in der Schule auch sowas wie Wirtschafts- oder Winfo oder so nannte sich das. Boah, war ich da schlecht. Also, und Mathe war auch nicht mein Ding, so generell. Aber das klang halt alles so toll auf dieser Webseite und dass ich mir dachte, ja. Passt. Probiere ich jetzt einfach mal.
Und war es dann auch so toll, wie es klang? Also hat sich das bewahrheitet, was du an Erwartungen hattest?
Auf jeden Fall. Also tatsächlich. Von den Fächern her, ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so kreativ ist. Mhm. Dass diese Vielfalt an Frauen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wie spannend das sein wird. Und vor allem aber auch die Professorinnen und Professoren. Das war wirklich schon, würde ich sagen, was Besonderes. Und dieses Engagement und dieses Interesse an einem Einzelnen auch und so. Das Ganze zusammen war einfach wirklich echt toll. Ich gucke da auf eine sehr tolle Zeit zurück.
Cool. Aber das war etwas, was du auch, hast du eher auch gedacht, Informatik wäre vor allem Programmierung, oder hast du diese Vielfalt auch schon in der Beschreibung quasi schon gesehen und das dann auch schon so erwartet?
Ich glaube, ich habe das schon rausgelesen. Oder zumindest, ich bin so ein Typ, wenn ich was lese und ich ein Bild von mir habe und dann einfach irgendwie sich etwas motivierend anfühlt, dann habe ich schon so ein Gefühl, oh ja, das muss ich jetzt ausprobieren. Und es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Wäre das jetzt so ein trockener Text gewesen und die Bilder, muss ich sagen, glaube ich, waren schon auch überzeugend. Das war einfach alles so, keine Ahnung, für mich war das bunt und kreativ, ohne wirklich zu wissen, was das heißt und was da passieren wird. Aber ich glaube, das, was alles so drin stand, hat mich angesprochen. Und dieses Thema Programmieren war einfach, ich probiere es einfach.
Und gab es irgendwas, was dich auch total überrascht hat oder was du anders erwartet hattest, als du dir so vorgestellt hast, wie es ist, Informatik zu studieren?
Naja, wie gesagt, dass es halt eben so kreativ war. Also ich.
Was machst du denn so kreativ?
Genau, es war, glaube ich, dieses Konzeptionelle, auch so diese Themen UX, UI, dass du dich mit Menschen auseinandersetzt, mit den Kunden. Generell das Thema Agilität war ja in unserem Studiengang ja zum Glück auch schon sehr präsent. Und ich würde sagen, das waren so die Sachen, die mich ja auch voll motiviert haben, würde ich sagen. Und das andere Mal, das hat halt dazugehört, gell? Also so Programmieren, Mathe und so. Das war schon okay, aber das andere war schon einfach, oder diese Logik zu verstehen, wie das funktioniert. Ja.
Rätsel lösen.
Ja, genau, ja. Auch wenn ich da nicht der größte Fan und Held war. Weil, genau, klar, hat auch dazu gehört, ja.
Und im Studium lernt man ja schon eher die Grundlagen in den ganz verschiedenen Bereichen. Du hast ja jetzt auch gerade schon einige davon genannt. Wie hast du dann für dich rausgefunden, worauf du dich spezialisieren willst oder welchen Job du machen willst? Und hat das geklappt?
Mir war, und ich muss wirklich sagen, zum Glück irgendwie klar, dass ich das eigentlich nur herausfinde, ich persönlich zumindest nur herausfinde, wenn ich mich als Werkstudent ausprobiere. Also das hat mir sehr geholfen. Ich hatte einige Werkstudentenrollen in unterschiedlichen Firmen, wo ich dann unterschiedliche Sachen einfach kennengelernt habe und mich dann so durchgearbeitet habe, würde ich sagen. Genau, und da, also da von IT, erst dachte ich, ah, IT-Security ist voll mein Thema, habe tatsächlich am Ende die Bachelorarbeit auch über diese Thematik geschrieben. Und generell war mir klar, Programmieren wird nicht meins sein, aber ich wollte es unbedingt trotzdem irgendwie probieren, damit ich da zumindest irgendwie eine Basis habe. Und ich meine, im 5-Studiengang gibt es ja eben diese Projekte zweimal, ne? Wo man sich ja ausprobieren kann, auch mit Programmieren und. Es hat sich dann in den Werkstudentenrollen nie so wirklich entwickelt. Ich bin da ziemlich schnell ins Produktmanagement gewandert in ein paar Startups und habe richtig gemerkt, ah, cool, das macht mir Spaß. Technologie verstehen, ja, aber eben nicht umsetzen. Und ich bin dann doch einfach ein Mensch, der sehr gerne mit Menschen zusammenarbeitet und. Und da habe ich mich methodisch und dann ausprobiert. Genau.
Spannend, das heißt, du hast ja wirklich sehr viel ausprobiert, um dann rauszufinden, in welche Richtung es sozusagen für dich gehen kann.
Ja, würde ich schon sagen, ja. Also wirklich ganz unterschiedlich, dann auch zum Schluss dann auch in die Beratung bei die Leute, um das auch mal sich anzugucken. Ja, genau. Also ich würde sagen, würde ich auch jedem empfehlen, so generell sich wirklich realitätsnah auszuprobieren in Firmen. Da kann man, glaube ich, nur gewinnen. Ja.
Und wie war dann dein eigentlicher Berufseinstieg? Wie hat das funktioniert?
Lass mich überlegen. Also ich habe ja den Bachelor fertig gemacht. Und dann habe ich aber direkt den dualen Master dran gehängt. Und in diesem dualen Master, das war eben das Coole, konnte ich als Junior bereits schon in der Firma einsteigen. Das war halt so sehr cool. Und ich bin da bei einer Tochter von VW gelandet, Kamek, die es leider jetzt nicht mehr so gibt. Genau, aber ich habe viele Initiativbewerbungen abgeschickt, weil dualer Master, da musst du einfach wirklich eine Firma zu finden, die dir auch eine Stange Geld zahlt für diese 2 Jahre. und hat aber zum Glück geklappt. Und da konnte ich dann eigentlich Vollzeit arbeiten und alle 2 Monate war ich mal 2 Wochen auf Seminar, ne, wo ich dann meine Fächer hatte. Und es war dann quasi wie, als wäre ich einfach, hätte ich mehr Urlaub als die anderen Mitarbeiter. Und das war halt richtig cool, weil ich dadurch 2 Jahre Berufserfahrung halt gleich sammeln konnte und normal Geld auch schon verdient hatte. Das war schon ganz cool so.
Und danach ein Master.
Und dann hatte ich dann auch noch den Masterabschluss, genau.
Win-win-win.
Ja. Absolut. Wie funktioniert das eigentlich? Ich kenne das gar nicht so, wie das ganz praktisch abläuft. Bewirbt man sich an der Uni und muss aber selber das Unternehmen mitbringen? Oder hat die Uni dann so einen Studiengang und bestimmte Partnerunternehmen und da muss man sich dann bewerben? Ich kann mir das gar nicht so praktisch vorstellen.
Es kommt darauf an, welcher Uni du es machst. Ich habe das mit der Steinbeis gemacht. Und die ist ja darauf ausgelegt, dass du dich erst bei der Steinbeis bewirbst, dann hast du ein Assessment dort erst einmal, dann musst du nach Stuttgart und dann musstest du erstmal denen zeigen, dass du was kannst oder dass du die richtige Person bist. Und dann ist es so, dann haben sie mich genommen und entweder du bringst dein eigenes Unternehmen mit oder sie kümmern sich darum, dass sie mit ihren Kooperationsunternehmen jemanden finden. So, und ich hatte dann einfach auch selber geguckt und dann zum Glück habe ich eben dann jemanden gefunden. Genau. Das so ganz kurz gefasst.
Kanntest du das vorher schon, das Konzept, oder wie bist du darauf gekommen?
Ja, ich kannte es davor tatsächlich auch nicht. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe es einfach mal so gehört. Und dann habe ich einfach recherchiert und dann ist die Steinbeiß mir ziemlich schnell erschienen.
Ja. Ja, cool. Das klingt ja eigentlich ziemlich smart.
Ja.
Gibt es trotzdem was, wo du jetzt sagen würdest, das hätte ich aus heutiger Sicht irgendwie anders gemacht vielleicht?
Nee, tatsächlich nicht.
Sehr gut. Dann kannst du bestimmt auch noch, hast du noch voll die guten Ratschläge für Frauen, die jetzt gerade mit dem Studium fertig sind und sich jetzt einen Job suchen. Was sollten sie tun?
Okay, also die quasi schon ihr Studium hinter sich haben. Ich hoffe einfach, dass die vielleicht während ihrem Studiengang einfach schon die Augen offen hatten und einfach sich schon ausprobiert haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann dennoch natürlich nicht entmutigen lassen. Ich meine, das Coole ist an dem Studiengang, wir haben ja viel Praxis, ne, auch mit den Projekten. Da wirklich, und da, ich würde auch sagen, das ist für diesen Bachelorstudiengang ja schon auch was Besonderes. Das haben, glaube ich, nicht so viele Studiengänge, gerade nach dem Bachelor. Dementsprechend viel, wenn du dich bewirbst, auf jeden Fall viel über diese Projekte, die da, das quasi in den Vordergrund stellen und das, was du da gelernt hast, nicht nur auf Programmierebene, sondern auch auf menschlicher Ebene, dass du das auf jeden Fall mit reinnimmst. Je mehr du da deinen Erfahrungsschatz, sag ich mal, präsentierst, auch in der Bewerbung, in deinen Gesprächen und selbstbewusst, sag ich mal, auftrittst, desto mehr natürlich sehen die Leute, dass da jemand ist, der neugierig ist, der Bock hat, irgendwie was zu machen, auch wenn man vielleicht noch nicht so viele Unternehmen gesehen hat oder was auch immer. Also ich glaube, da darf man auf jeden Fall sich nicht verstecken, weil das ist wirklich cool, was wir da an Projekten machen in diesem Studiengang und da kann man auf jeden Fall was tun.
Finde ich auch spannend, dass du das jetzt sozusagen im Nachhinein auch aus einer anderen Perspektive trotzdem noch so als also positiv in Erinnerung hast, diese Projekte und dass man da sehr viel auch andere Dinge als Programmieren lernt und dass eben auch viele Skills sind, die man in Bewerbungsgesprächen vielleicht irgendwie anbringen kann.
Auf jeden Fall und ich muss ja auch dazu sagen, stimmt, das hatte ich in der Intro noch nicht gesagt, im FIF-Studiengang bin ich auch die Konfliktmanagerin letztes Jahr gewesen mit Fatima zusammen. Und dementsprechend bin ich noch ein bisschen dabei sozusagen mit diesen Projekten. Deswegen war das jetzt für mich so präsent, weil ich achte ja zum Beispiel als Dozentin genau darauf, dass die Teams ja funktionieren und dass die auch zurechtkommen miteinander und wir Strukturen etablieren, die einfach sinnvoll sind. Deswegen, glaube ich, bin ich da noch gut drin.
Ja.
Und das hat dir das auch später geholfen, dann deinen jetzigen Job zum Beispiel zu finden, dass du diese Erfahrung hattest aus dem Studiengang oder hat das da nicht so eine Rolle gespielt? Also wenn du Teamlead bist, ist es ja auch wichtig, dass du dich so ein bisschen mit Konfliktmanagement auskennst.
Nee, das kam bei mir tatsächlich durch Werkstudentenstellen. wie ich da und durch meinen dualen Master, also durch meinen richtig ersten Job dann bei der Karmic, da habe ich einfach gemerkt, soll ich darauf eingehen?
Ja.
Ich war nämlich als Werkstudent, mein letzter Werkstudentenjob oder mein vorletzter war eben bei Deloitte, bei dieser Top Consulting Gruppe, ne? Und ich dachte, boah, geil, mega, dass ich da reingekommen bin, cool. Jetzt kann ich da einfach mal gucken, wie das wirklich funktioniert und. Und habe eben dort ja auch meinen Bachelor mit denen zusammengeschrieben und wurde ziemlich schnell enttäuscht, muss ich sagen, durch die Arbeitskultur dort. Und da habe ich das erste Mal, ich war da vor vielen Startups unterwegs, war viel auf Augenhöhe, ein cooles Miteinander. Ja, und da bei den Leuten, in dieser Abteilung zumindest, habe ich nicht so schöne Erfahrungen gehabt. Und also wirklich bis hin zu, dass ich irgendwann Panikattacken hatte und wirklich Angstzustände hatte. Weil ich einfach die Kultur, sag ich mal, dort nicht so kollegial war und sehr egozentrisch. Und da habe ich richtig gemerkt, was so eine unsichere Umgebung mit einem eigentlich persönlich macht. Und ich fand generell das Thema Leadership, Führung immer schon spannend. Irgendwie allein der Begriff Leadership war für mich immer schon so, das finde ich total spannend, ohne wirklich zu wissen, was das ist. Oder vielleicht in zu wissen schon, aber was heißt das in der Berufswelt? Ich war nämlich früher in der Jugend, war ich im Basketball sehr aktiv und wir sind auch deutscher Meister geworden. Und da sind wir, also da waren wir sehr, sehr begleitet durch unterschiedliche Coaches und da ging es auch um Persönlichkeitsentwicklung und also wir waren permanent in einem Team unterwegs. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und davon zehre ich bis heute noch, wenn ich dran denke, wenn ich Menschen entwickle oder halt Teams coache. Und und dann komme ich eben in diese Consulting-Bude und merke, wow, die agieren hier ganz anders. Und das hat, also im Nachhinein aber erst natürlich, also in dem Moment, das war für mich ganz schrecklich, es war eine richtige Krise. Und dann bin ich zum Glück ziemlich schnell da raus, nachdem der Bachelor eben durch war, also meine Bachelorarbeit. Und dann musste ich mich auch erst wieder erholen, auch wieder mehr Selbstbewusstsein wieder auch aufbauen. Weil ich war wirklich, ich dachte mir so, scheiße, was kann ich überhaupt? Es war richtig krass. Ja? Und auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, zum Glück habe ich diese Erfahrung gemacht, weil das war so für mich der Antreiber. Nee, das geht auch anders. Kultur, also das Thema Unternehmenskultur, das waren dann alles so Themen, die ich dann in meinem dualen Master in der Karmic lustigerweise da aufgreifen konnte, weil die Firma selber in einer großen agilen Transformation war und ich so ein Typ bin, die sehr mit Eigeninitiative schon ums Eck kommt. Und es war irgendwie mein Glück, dass mein Chef mich da total gesehen hat und er mich einfach machen lassen hat und ich da einfach mit Leuten zu tun gehabt habe, die Experten im Thema Führung sind, Thema Agilität und Entwicklung und alles, was dazugehört, also sage ich mal, dieses moderne Bild von Führung und Kultur, Organisationsentwicklung. Und da habe ich so viel mitgenommen und gelernt, dass das eigentlich so, sage ich mal, dann ziemlich schnell sich abgezeichnet hat, okay, krass, das ist irgendwie voll mein Ding. Und dann war aber das Thema schon auch, ich bin aber auch super jung, da war ich 24 oder so. Aber ich hatte dann einfach schon so Workshops moderiert, wo ich einfach mit Managern von VW zusammen drin war. Und ich habe einfach durch meine Art, ich weiß auch nicht, die haben mir zugehört. Und die haben das einfach mitgemacht, was ich da vorgeschlagen habe oder was wir da gemacht haben. Und da habe ich nur gemerkt, so, okay, wow, das ist irgendwie etwas, worauf ich Bock habe, wo ich das Gefühl habe, boah, da blühe ich voll auf, das macht mir Spaß und es liegt mir einfach. Und so ist es dann gekommen, dass eben nicht mehr Produktmanagement so interessant für mich war, sondern tatsächlich, nee, die Arbeit mit Menschen und alles, was halt dazugehört. Das wäre eine sehr ausführliche Antwort.
Ja, aber ich finde es krass, wie du so nebenbei noch so erzählst, dass du mal so mit deutschen Meisterin im Basketball warst. So, keine Ahnung, gibt es noch irgendwas, was du nicht kannst? Also es ist auf jeden Fall so, okay. Aber geile Story. Ich finde das ganz interessant, weil du bist ja jetzt tatsächlich auch als Teamlead tätig. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe auch nicht so richtig so einen Plan, was Leadership und sowas alles bedeutet und umfasst. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen einfacher an und sagen, wie sieht so ein typischer Arbeitstag von dir aus? Was machst du und wie viel davon ist Informatik und wie viel davon sind andere Zutaten? Ja.
Also, wir bei Idealo arbeiten ja im Tandem-Prinzip. Das ist vielleicht wichtig, erstmal zu sagen. Das heißt, es gibt zwei Führungskräfte pro Team. Einer ist der Produktmanager oder der Product Owner und der andere Part ist Teamlead. Ein bisschen angelehnt an Scrum, ne? Da hast du einen Scrum Master, da hast du einen TO. Allerdings ist der Teamlead derjenige oder diejenige, die alles rund um, wie arbeitet das Team zusammen. Also ich gucke quasi rein auf struktureller Ebene, methodischer Ebene, wie die Leute zusammen agieren. Und das hat jetzt ganz viele Facetten. Also das heißt, so ein typischer Arbeitsalltag bei mir schaut eigentlich so aus, dass ich eigentlich diejenige bin, die viel facilitiert, also die viel einfach auch dem PO, also meinem Tandem, viel auch unterstützt, damit die Ziele erreicht werden. Aber oft fehlt es an Struktur oder an Kommunikation zwischen zum Beispiel PO und dem Team. Oder es gibt einen Konflikt in dem Team. Oder also eigentlich ist meine Aufgabe, permanent Transparenz zu schaffen zwischen ganz unterschiedlichen Dingen. Und eigentlich auch immer wieder eben eine Reflexionsfläche zu bieten. Also, dass die Leute auch wirklich Zeit und Raum bekommen, dass das, wie sie zusammenarbeiten, auch wirklich reflektiert wird. Und dann aber auch, was damit gemacht wird. Also alles rund um Produktivität, wie schnell liefern wir eigentlich, gibt es irgendwelche Probleme. Auf der anderen Seite bin ich ja disziplinarisch auch verantwortlich für mein Team. Das heißt, ich habe dann Einzelgespräche mit den Leuten, wo ich vor allem mit den Leuten dann arbeite, warum sie eigentlich da sind, was sind ihre Antreiber, was sind ihre intrinsischen Motivatoren und wie können sie sich am besten ins Team einbringen. Also auch ganz klar, was sind deine Stärken, also so eine Stärkenarbeit auch zu machen. Wie kannst du dich einbringen? Also so wirklich, da gucke ich persönlich den Menschen an. Was bringst du mit? Und wie kann ich dich in dem Fall bei mir, in meinem Kontext, zum besten Software-Engineer entwickeln, der du selber sein kannst? Und das ist eben ja nicht nur die Technologie, die du machst, sondern eben auch als Mensch. Ja, also wo sind deine Stärken und wo sind die Schwierigkeiten vielleicht auch im Umgang miteinander oder was auch immer. Das ist also super individuell bei jedem. So, und das sind so, sage ich mal, so diese verschiedenen Ebenen, die es da so zu beachten gibt oder auch von denen ich zehre. Und ich war ehemalig eben auch Scrum Masterin und da ziehe ich natürlich immer wieder so aus der Methodenkiste einige Sachen. Genau, und darüber hinaus lerne ich ja selber noch irgendwie ganz viel noch Neues, was, sage ich mal, eine gute Teamleiterin eben ausmacht. Ich zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob es zu weit geht, aber zum Beispiel, was gerade für mich ein großes Thema ist, ist auch das Thema systemisches Arbeiten. Aber das ist so ein Konzept, wo man eben, ja, wie soll ich es beschreiben, wo man viel als Teamleiterin in dem Falle beobachtet, was wirklich passiert in dem Team und dann sich Interventionen überlegt, weil man ein gewisses Ziel erreichen möchte, weil zum Beispiel, keine Ahnung, die Lieferfähigkeit vielleicht einfach zu langsam ist oder die Leute zu lange diskutieren oder keine Entscheidungen treffen oder zu lange brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. So, also vielleicht nur ganz kurz.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also, oder wie kommen dann zum Beispiel so Konflikte zu dir? Gehe ich dann zu dir hin und sage, Sarah erklärt mir nie, wie sie, oder vergisst immer Kommentare in den Code zu schreiben und ich brauche immer 3 Stunden, um dann durchzusteigen, was sie da zusammengeschustert hat? Oder du guckst dir das an und sagst, ey Leute, wir müssen mal reden, so wie ihr hier zusammenarbeitet, seid ihr viel zu langsam? Kann man, also so ganz konkret, ich hab noch nicht so richtig ein Bild, was du so machst. Das ist so.
Also, einerseits können die Leute natürlich zu mir kommen, ne, und sagen, oh, jetzt habe ich wieder hier ein Problem mit dem und dem Mitarbeiter oder was auch immer. Mein Part ist aber dann nicht, hey, ich löse für dich deinen Konflikt. Nee, sondern ich bin diejenige, die empowert. Ich bin diejenige, die dazu beiträgt, dass die Person das selber hinbekommt. Und manche haben gar keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Manche brauchen erstmal eine Reflexion. Das heißt, ich spreche sehr viel mit den Leuten, ne? Sei es in den One-on-Ones oder unabhängig davon. Wir haben aber auch Retros eben auch in dem Team, wo wir als Team natürlich reflektieren, wie es funktioniert. Da zum Beispiel moderiere ich. Das ist zum Beispiel ein Termin, den ich owne, sag ich mal. Ja. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Oder zum Beispiel, was ich zusätzlich noch habe, ist ein Teamentwicklungstermin alle 2 Wochen, wo wir als Team an Themen arbeiten, um besser zu werden. Das kann alles Mögliche sein. Es gibt ja immer 1000 Herausforderungen. Und da bringe ich immer wieder Impulse rein, weil ich Dinge beobachte. Und dann stelle ich denen das vor. Und dann gucke ich erstmal mit den Leuten, stimmt ihr dazu? Seht ihr das auch als Problem? Und dann brainstormen wir erstmal, reflektieren nochmal, oder ist es vielleicht was anderes? Also sozusagen, ich bin diejenige, die dann auch immer wieder guckt, dass wir auch, sag ich mal, neben der ganzen Produktthematik auch auf der Entwicklung, Teamentwicklungsebene an Themen zusammenarbeiten, weil es gibt immer Themen. und jedes Team steht ja da auch komplett woanders. Und das macht halt auch so spannend. Ich beschreibe mich sehr gerne auch immer wieder so als Detektivin, weil ich ja die ganze Zeit beobachte, ich schreibe auf, und versuche dann Muster zu entdecken, um dann irgendwie abzuleiten, okay, das ist jetzt das nächste Fokusthema, weil ich dran glaube, dass wir dann viel schneller Entscheidungen zum Beispiel treffen oder was auch immer.
Mhm. Ja. Ich finde es wieder super interessant zu sehen, dass das auch, also das, die ganzen Sachen, die du gerade beschrieben hast, haben mich eher ein bisschen an Sozialarbeit oder auch an Psychotherapie erinnert. Aber es ist auch ein Kontext von Informatik. Mhm. Und das finde ich auch wieder total schön irgendwie zu sehen, weil das einfach aufzeigt, wie viel, ich weiß nicht, wie oft wir diesen Satz schon gesagt haben, aber wie vielfältig einfach dieser Bereich sein kann.
Du hast es halt wieder mit Menschen zu tun. Das ist eigentlich total egal, in welcher Branche, in welchen Projekten. Es menschelt ja überall. Und das ist halt eben das Coole, sage ich mal. In der IT, sage ich mal, haben wir das Glück, würde ich sagen, dass man da schon so weit ist. Nicht alle Firmen, überhaupt nicht, da ist noch viel zu tun, aber generell, dass erkannt wird, dass dieser menschliche Aspekt einfach echt wichtig ist. Und leider gibt es noch viel zu viele Teams oder Projekte oder Unternehmen, wo es eine Führungskraft gibt und die soll alles machen, das Projekt steuern und ja, und wenn es da so ein bisschen eben menschelt, wie ich mal gerne sage, dann macht man das halt auch noch mit. Aber genau dieser Part fällt eigentlich unten drunter. Und genau das zum Beispiel wird bei Ideale total gewertschätzt und gesehen. Und auch die Mitarbeiter sind dadurch halt auch viel, die Fluktuation ist viel niedriger. Die Leute fühlen sich gesehen, weil auch mit ihnen persönlich gearbeitet wird. Das macht ja voll was mit den Leuten. Und am Ende wird es halt auch belohnt, weil halt die Ergebnisse dementsprechend auch besser sind.
Genau, für mich klingt das auch nach einem schönen Luxus eigentlich, so eine Person zu haben, die extra für sowas da ist. Das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, keine Selbstverständlichkeit. Aber gibt es das auch manchmal, dass du das Gefühl hast, du nervst die Leute eigentlich mit deiner Anwesenheit? Oder es gibt Leute, die haben da gar keinen Bock drauf, die wollen einfach nur in Ruhe ihren Stiefel runterprogrammieren und nicht mit so Teamgedöns genervt werden? Oder sind das die Leute, die dann eh nicht lange bei euch bleiben oder die gar nicht erst bei euch anfangen, weil die keine Lust auf so eine Art von Kultur haben? Gibt's ja auch Leute, die sagen, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch.
Absolut. Und beides valide, ne? Und da, deswegen ist es ja so wichtig, genau in Vorstellungsgesprächen das abzuklären. So, weil, hey, das ist, und du hast es eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht, es gibt nämlich natürlich beides. Und komme ich jetzt zum Beispiel als Teamleiterin in ein Team rein, wo es davor vielleicht nicht so einen Teamleiter gab, der so sehr auf Teamentwicklung und fokussiert ist. Natürlich kann es dann passieren, dass derjenige sagt oder diejenige sagt so, boah, nee, ich will hier einfach programmieren. So, aber genau das macht ja auch eine gute Führungskraft aus, damit umgehen zu können und nicht gleich kategorisch zu sagen, ah nee, dann bist du hier falsch. Ne? Also auch da, das ist auch eine Art Prozess, mit diesen Menschen dann erstmal eine Verbindung aufzubauen, erstmal verstehen zu lernen. Wie tickt dieser Mensch? Was hat ihn geprägt? Das hat ja ganz viel auch mit Prägung und Historie zu tun. So, das finde ich persönlich dann ganz spannend, das herauszufinden, um dann zu gucken, okay, wo sind denn vielleicht dennoch Anknüpfungspunkte und wo aber nicht und wie gehen wir dann als Team um? Und weil das ist ja genau das Coole, wir sind alle so unterschiedlich. Und das aber zusammenzubringen und dann zu strahlen als Team, das ist geil.
Okay, das klingt, ist ansteckend, deine Energie.
Genau, die können wir auf jeden Fall schon mal nicht widerstehen.
Trotzdem gibt es wahrscheinlich auch viele Herausforderungen zu meistern. Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen in deinem Job, wo du persönlich vielleicht auch mal am Struggeln bist oder auch einfach mal nicht weiterkommst?
Die Frage ist gerade ein bisschen gemein, weil ich ja gerade im Mutterschutz bin und gerade ein bisschen raus bin. Deswegen muss ich kurz nochmal mehr überlegen.
Vielleicht gibt es die auch nicht.
Doch, ist auch okay. Doch, es gibt immer Herausforderungen, keine Frage. Sonst wäre ich da auch nicht, weil dann schlafe ich ein. Also was zum Beispiel auf jeden Fall ein Struggle ist oder auch mal gewesen ist, wenn du Persönlichkeiten in einem Team hast, die wirklich, wo es einfach schwierig ist, da wirklich von der Erwartungshaltung, dass man da zusammenkommt, sage ich mal. Also gerade so am Anfang ist ja irgendwie deine erste Aufgabe als Führungskraft, lern die Leute kennen, verbinde dich mit ihnen, schenke ihnen Vertrauen, ne? Also mein Menschenbild ist ja, jeder ist toll, so wie er ist und wir müssen nur noch herausfinden, quasi, wer du bist und was du mitbringst, um dich dann, wohin auch immer du gehen möchtest, dich auf die nächste Stufe zu bringen, wenn du das möchtest. So, und wenn diese Phase aber irgendwann abgeschlossen ist und du aber ein Muster, oder ich persönlich dann bei jemandem Muster entdecke, wo ich merke, boah, das geht irgendwann nicht mehr gut. Klar habe ich öfters dann halt Termine, wo ich sehr eindeutig bin und Erwartungshaltungen sehr klar kommunizieren muss. Das ist ja auch meine Aufgabe. um dann halt einen Abgleich zu machen, hey, in dieser Kultur wollen wir diese Verhaltensweise eben nicht. So, aber ich bin da, um dir zu helfen, dass wir einen anderen Weg gehen können. Aber wenn diese Person darauf nicht anspringt oder es überhaupt nicht sieht, dann wird es schwierig. Und dann, das ist genau das Spannende an Führung, dann aber auch für sich ganz klar die Grenze auch zu haben, um dann nicht eben auf einmal therapeutisch zu wirken. Das ist nämlich die große Gefahr, gerade wenn man vielleicht selber auch ein bisschen Erfahrung hat mit therapeutischen Prozessen und. Natürlich zehre ich davon und bringe das ein in meiner Führungsrolle, aber ganz bewusst einen Cut zu machen und zu sagen, hey, hier und nicht weiter und das dann auch dementsprechend auszusprechen, zu sagen, so, ich glaube, hier müssen wir aufhören, das ist ein Part, den musst du bitte persönlich einfach meiner Empfehlung nach therapeutisch bitte lösen. Beziehungsweise im Extremfall, wenn das und das nicht eintrifft, dann muss man sich halt von Leuten auch teilweise trennen. So. Und das, würde ich sagen, sind immer wieder diese Herausforderungen. Gerade wenn der Mensch nicht erkennt oder nicht bereit ist, dass es auch in seinem Sinne eigentlich ein gutes Potenzial wäre, da wegzukommen oder anders drauf zu schauen. Aber genau, das obliegt ja der Person selber. Und ja, ich würde sagen, das sind so schon Herausforderungen, die es einfach ab und zu einfach mal gibt.
Ja. Habt ihr dazu vielleicht ganz kurz noch einen Austausch? Also hast du dazu vielleicht auch einen Austausch, sowas wie eine Art Supervision mit anderen Teamleads, dass ihr euch das vielleicht auch spiegelt? Du, ich glaube, du bist da jetzt an einem Punkt, da geht es vielleicht nicht mehr weiter oder du bist da jetzt schon viel zu emotional involviert. Sieh mal zu, dass du einen Schritt rauskommst, weil das kriegt man ja manchmal vielleicht auch selber gar nicht mehr so mit.
Auf jeden Fall. Also ich bin großer Fan genau von solchen Formaten und das haben wir intern auf jeden Fall. Ich persönlich bin jemand, die auch selber so ihre eigenen Leute nochmal im privaten Kontext hat, wo ich immer wieder reflektiere. Ich glaube, genau das ist eben so wichtig, gerade in dieser Rolle, dass du ja einfach nochmal dementsprechend für dich auch nochmal lernen kannst, wo hätte ich das nächste, was hätte ich eigentlich anders machen können oder was mache ich denn jetzt damit oder was auch immer, ne? Also sehr ganz unterschiedlich, aber auf jeden Fall.
Mhm. Du hattest vorher schon erzählt, dass du schon mal in die Selbstständigkeit geschnuppert hast. Denkst du manchmal drüber nach, was anderes zu machen, als jetzt gerade deine Führungsrolle bei Idealo? Oder wie sieht es da aus? Oder genau, sehr gerne.
Also generell ist bei mir klar, dass das Thema Führung mein Ding ist. So, und ich liebe es, einfach Bücher darüber zu lesen, mich selber coachen zu lassen und da zu lernen und. Und denke da immer sehr an meine Wirksamkeit. Ne? Also wo kann ich echt einen Unterschied machen? Was fasse ich an, was fasse ich nicht an, weil ich schon weiß, nee, da verbrenne ich mich nur. Und das mit dieser Selbstständigkeit, die ich Anfang des Jahres angefangen hatte, war einfach mal so ein Experiment zu gucken, boah krass, würde ich da wirklich irgendwie jemanden bekommen, der schon dafür zahlt? Und es war echt cool, weil es hat tatsächlich geklappt und das Feedback war auch echt super. Nur dann bin ich schwanger geworden und dann war es so, okay, jetzt probiere ich das mal. Aber ich habe aber tatsächlich für mich kein so klares Bild, da und da will ich jetzt hin. Nee, gar nicht. Ich bin gerade super happy da, wo ich bin. Dadurch, dass wir auch in der Abteilung uns als Teamleiterinnen und POs, wir sind quasi ein Führungsteam, 5 Teams und jeweils immer im Tandem und werden geführt von 2 Head-Offs. Und das Geile ist halt, dass wir auch auf dieser Abteilungsebene auch ganz viel Arbeiten und Projekte haben, sodass quasi darüber hinaus auch einfach das Ganze funktioniert und wir da eben auf Strukturebene viel arbeiten. Und das ist halt genau das, was mich gerade so erfüllt. Das ist quasi in Anführungsstrichen nicht nur Teamarbeit und individuelle Arbeit an den Leuten, sondern wirklich auch, okay, was können wir auf Abteilungsebene eigentlich, was sind da die Herausforderungen und was müssen wir da ändern oder ausprobieren, damit wirklich wir unsere Teams in ihrer Lieferfähigkeit, Agilität und was auch immer dazugehört, auch wirklich unterstützen können. Dementsprechend kann es durchaus sein, klar, die, sag ich mal, von der Führungsebene hochzuklettern und da sich auszuprobieren und zu gucken, wie wirksam man da sein kann, auch wenn ich für mich es kommt wahrscheinlich voll drauf an, in welchem Unternehmen, aber je höher du kletterst, desto mehr hast du nochmal mit ganz anderen Herausforderungen zu tun und bist eben in so einem System, wo du als Einzelperson gar nicht mehr so viel machen kannst und so. Also deswegen, da habe ich echt Respekt davor. Dementsprechend bin ich da eher sehr offen und Selbstständigkeit ist gerade spannend und jetzt werde ich Mama und dann gucken wir mal, was noch so kommt.
Ist ja auch so eine Art Leadership. Ich komme nicht aus, aber stelle ich mir das vor, im angenehmsten Sinne, würde ich sagen. Aber genau, in der Selbstständigkeit, da hast du so Coachings angeboten, so klang das jetzt so ein bisschen, oder was hast du da ausprobiert?
Mein Programm richtete sich an Frauen, die entweder schon in einer Führungsrolle sind oder dahin wollen, aber überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen. Okay. Und in meinem Kurs, das war eben so ein Programm, so ein 3-Monats-Programm, die haben jede Woche so ein Kapitel bekommen von mir, so ein Workbook, aber jede Woche ein Kapitel, wo sie aus meiner Erfahrung raus, sag ich mal, das Know-how bekommen haben, was aus meiner Sicht total wichtig ist, um erst einmal zu verstehen, was die Führung von morgen eben braucht. Und da gibt's einfach, ja, kann man sich ein bisschen so in Modulen vorstellen, was ich den Leuten dabei gebracht habe. Dann gab's noch einen Videoimpuls jede Woche dazu. Und zudem haben wir uns alle 2 Wochen am Abend quasi getroffen, virtuell, wo ich die Frauen untereinander erleben lassen habe, wie sich Führung quasi anfühlen kann. Also das heißt, ich war quasi die Führung von denen und hab mit denen eben verschiedene Prozesse gemacht. Und das fand ich halt ganz spannend, weil die halt dann erleben, wow, okay, mit denen und den Rahmenbedingungen und Strukturen, was ich denen da gebe, passiert das und das mit denen. Und da bin ich viel mit denen in die Reflexion gegangen. Okay, was passiert denn auf sozialdynamischer Ebene eigentlich gerade hier? Warum ist das gerade passiert? Ah, du hast dich unsicher gefühlt. Warum denn eigentlich? Ah, weil ich das und das gemacht habe. Also um so wirklich in den Austausch zu kommen und mit anderen eben auch zu lernen, wie unterschiedlich auch wieder jeder tickt und wie entscheidend die Rahmenbedingungen sind, die du als Führungskraft setzt. Ich weiß, es klingt wahrscheinlich sehr abstrakt, da könnte man wahrscheinlich noch viel mehr reingehen, aber ich bleibe mal eher so auf der Hologramm-Flug-Ebene. Aber das waren so, das war, sag ich mal, so das Paket, was ich ausprobiert habe. Und am Ende war eben die Idee, dass die Frauen mit ihren eigenen Zielen, die sie hatten, die haben sie definiert in diesem Prozess, dass sie diese Ziele für sich, dass sie dem näher gekommen sind. Und tatsächlich ist jetzt eine, die eben überhaupt nicht davor Teamleiterin oder irgendwas im Kopf hatte, ist jetzt Teamleiterin, hat sich getraut, was mega cool ist. Und die andere, die bereits schon neu in dieser Rolle war, zehrt ganz viel von diesem Programm, meint sie, und greift da immer wieder zurück an ein Werkzeug, was wir da gelernt haben. Und es freut mich natürlich total, dass da schon ein kleiner Impact zumindest geleistet worden ist.
Ich habe schon für unsere neue Staffel eine Idee. Wir machen eine Folge zu Leadership mit dir. Hast du Bock?
Ja. Ja, stimmt. Und dann kannst du das an uns ausprobieren und wir
nehmen das dann auf.
Ja. So also eine Art Demo könntest du. Ja, das ist eine geile Idee. Stimmt. Ja. Ja, das,
aber
dann lass uns da nochmal zu schnacken. Genau. Aber das ist auch ganz cool, weil das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehabt von Frauen, die dann auch zum Beispiel durch das anderen etwas vermitteln oder beibringen, sich selbst auch nochmal empowered haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es klingt ja so, als ob du auch viel aus dem Prozess für dich rausziehst. Das finde ich auch ganz schön, wenn man das so mitbekommt irgendwie. Und genau, was vielleicht ja auch im besten Fall bei uns im Studiengang so ein bisschen auch passiert, in dieser kleinen, feinen Parallelwelt, wo man eher auch unter sich ist erstmal und sich vielleicht auch gegenseitig bestärken kann.
Absolut.
Genau, war das für dich schwierig nach dieser Erfahrung im Frauenstudiengang, dann den Sprung in das sozusagen gemischte Masterstudium zu machen, oder war das für dich eigentlich gar kein Thema?
Das war tatsächlich gar kein Thema, ja. Mhm. Ja. Ja, ich überlege gerade nur, weil ich glaube schon, im Bachelor habe ich schon auch teilweise Männer vermisst, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwie immer wieder mir gesagt, ich weiß auch nicht, aber irgendwie. Also ich habe den Sinn schon gesehen, unter Frauen sein zu wollen. Also war ja eine bewusste Entscheidung von dem Studiengang. Und auf der anderen Seite habe ich richtig gemerkt, dass ich mich da schon auch immer wieder, ich habe es immer wieder für mich so korrigiert. Also so, ja, wir sind ja nur Frauen, wir sind ja nur Frauen. Also das, also ich habe mir das immer so bewusst gemacht, so, oder ja, oder nee, ist irgendwie falsch, aber irgendwie war es immer unterbewusst einfach ein Thema trotzdem so. Okay, krass, wir sind jetzt nur Frauen, wenn jetzt hier auch Männer dabei wären, wie wäre das denn dann? Wäre das dann genauso oder weiß ich nicht? Also ich war immer so irgendwie ein bisschen dabei. Und dann war ich ganz froh, eben im dualen Master mit einfach voll durchmischt, wie normal in der Schule auch, dann wieder für sich zu merken, ah, okay, ich kann das noch. Und es macht tatsächlich keinen Unterschied. Weil dynamisch ist ja schon was anderes, ne? Also wenn du mit Männern auch einfach in so einem Raum bist. Und ja, aber ja, ich glaube, es ist auch Typsache, ne? Ihr merkt ja, ich bin recht selbstbewusst. Da ist es, glaube ich, ein anderes Thema, wie wenn Leute eher sehr introvertiert sind, unsicher sind, gerade eben IT etc.
Ja, spannend.
Aber du hast dich ja trotzdem für den Frauenstudiengang entschieden. Was war sozusagen dann die Motivation? Weil du klingst jetzt nicht so, als hättest du, du hast ja eher die Männer vermisst, meintest du?
Ja, weil ich glaube einfach, Informatik an sich hätte ich mir halt nie zugetraut.
Okay.
Und dann dachte ich, und dann dieser Auftritt, dieser Webauftritt dieses Studiengangs mit den Bildern und so, das hat mich einfach angesprochen. Ich habe das gar nicht so krass analysiert, aber es war einfach so ein Gefühl von, ja, wenn es halt nicht klappt, dann studiere ich halt was anderes. Ich habe ja auch nicht mal Zeit verloren, direkt nach dem Abi habe ich das gestartet und so. Deswegen, ich weiß noch ganz genau, wie ich diesen Brief erhalten hatte daheim und ich meinen Freund damals angeguckt habe, ich so, boah, krass, wurde der jetzt angenommen? Und er hat halt auch gesagt, ja, probier's es einfach aus und wenn es das halt nicht ist, dann ist es das halt nicht. So.
Also war es eine gute Einstiegsdroge quasi, aber dann hast du eigentlich gemerkt, ich brauche es gar nicht und ich komme auch in gemischten Settings gut klar oder ich fühle mich da sogar wohler. So könnte man es vielleicht.
Ja, beziehungsweise Wirtschaftsinformatik, den Master, da haben wir nicht mehr programmiert, muss man aber auch sagen. Es war sehr strategisch und dann wieder sehr wirtschaftlich. Das würde ich auch sagen, war nochmal wahrscheinlich auch nochmal. Also hätte ich da programmieren müssen und dann mit Männern, ich glaube, das wäre schon echt nochmal anders gewesen. Wahrscheinlich wäre ich dann auch nicht diejenige gewesen, die dann programmiert hätte, sondern dann wäre ich ziemlich schnell wieder in dieses Konzeptionelle oder vielleicht dann doch dieses Menschliche gekommen.
Ja, ja. Stimmt. Das ist ja auch was, was wir in den Praxisprojekten, was ja auch immer ganz cool ist, dass man dann nicht automatisch diejenige ist, die halt die Präsi am Ende vorbereitet und Jungs programmieren, so, sondern weil wir sind halt nur Frauen, das heißt, irgendjemand muss auch programmieren und irgendjemand kann auch die Präsi machen, aber das finde ich immer so ganz schön daran, weil sonst, finde ich, merkt man das schon auch in so gemischten Settings, das passiert einfach super schnell. Da muss man sich sehr stark gegen wehren, damit das nicht passiert. Genau. Also dafür ist es wahrscheinlich schon ganz cool, um dann aber auch entspannt sagen zu können, so, und jetzt mache ich aber das am Ende, was ich dann wirklich auch gerne mache, was ich für mich herausgefunden habe. Ja, spannend. Hast du ansonsten Vernetzungsmöglichkeiten oder sowas genutzt während deines Studiums, also auch in so eher so Frauen-IT-Kontexten?
Ja, tatsächlich. Ich habe diesen Mentoren, dieses Mentorenprogramm gemacht, von mit der ich immer noch Kontakt habe. Sie war wirklich die ist bis jetzt eine sehr gute Freundin geworden, tatsächlich. Ganz lustig. Obwohl sie viel älter ist als ich. Genau, also da auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob es noch was anderes gab. Sonst halt durch meine Werkstudentenjobs da auf jeden Fall. Aber sonst vom Studium, das war das Mentorenprogramm. Ne?
Ja, cool. Das gibt es auch übrigens immer noch, falls jetzt gerade Leute zuhören, die das studieren. Das gibt es noch und man kann sich da auch regelmäßig bewerben.
Kann ich nur empfehlen. Nutzt eure Chancen.
Eine Mentorin zur Seite gestellt, die schon im Berufsleben ist und kann dann sozusagen mit ihr schauen, was man machen möchte, in welche Richtung man gehen möchte und von Erfahrungen zehren im Idealfall. Es ist ja immer noch so, dass der Frauenanteil relativ gering ist. Was müsste sich deiner Meinung nach noch ändern, dass noch mehr Frauen in die Informatik gehen?
Ja, noch mehr solcher Studiengänge. Ich glaube, es gibt ja in Deutschland nur drei, oder? Die sowas anbieten. Ich glaube, diese Arbeit, die in diesem Studiengang passiert, einfach viel größer aufziehen. Und ich meine, ich weiß ja, unsere Professoren, die sind ja da sehr bemüht, ne, und sind ja da auch am Machen und Tun. Aber ja, ich überlege gerade, ob noch was anderes. Ja, und ich glaube, du musst halt einfach schon während der Schulzeit da einfach schon mehr präsent sein. Ich meine, es gibt ja dieses Format wie heißt es? Girls Day, oder? So heißt es doch, genau.
Ja.
Was ich ja ganz geil finde, ist das, was Verena Pauster, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber was Verena Pauster ja da mal gemacht hat, oder macht sie das noch, aber es ist, glaube ich, nur in der Grundschule macht sie das, wo du einfach so einen IT-Wagen vor die Schule stellst und dann so irgendwie Tag der offenen Tür mäßig Leute da reingehen und du denen einfach zeigst, was eigentlich Tech alles so kann und was es eben da für verschiedene, spannende, unterschiedliche Tätigkeiten gibt und eben es sich nicht alles so programmieren eben dreht. Gerade jetzt mit AI und, so viel Programmieren in der Zukunft wird es ja eh nicht mehr geben. Und das entwickelt sich ja auch permanent weiter. Und einfach da, glaube ich, könnte man auf jeden Fall noch viel mehr machen. Und generell das Firmen halt auch ihre Türen viel mehr öffnen, auch so Tag der offenen Tür mäßig oder keine Ahnung, dass die Leute einfach merken, was da eigentlich wirklich passiert. Beste Beispiel ist immer, die Eltern, meine eigenen Eltern, die verstehen auch teilweise nicht, was wir da machen und wie wir da arbeiten. Dann zeige ich denen so unser Toolset, wie cool wir eigentlich auch so remote-mäßig zusammenarbeiten und. Und das müsste man ja eigentlich so diesen Kindern zeigen oder den Jugendlichen, wie cool das eigentlich ist.
Ja.
Ja. Aber bessere Tipps habe ich jetzt leider nicht.
Ja, nee,
ist okay.
So ganz viele Botschafterinnen immer in die Schulen schicken und zumindest mal so erzählen lassen. Irgendwie, das wäre eigentlich auch, glaube ich, ganz geil. Einfach, also allein schon die ganzen spannenden Personen, die wir bisher kennengelernt haben und jede war für sich total inspirierend. Ich glaube, sowas wäre halt auch mega cool. Aber ja, wir arbeiten noch dran. Ja, spannend. Wir haben noch eine kleine Abschlussfrage, die ein bisschen Kreativität erfordert.
Okay. Bist du
gesagt? Bist du, genau. Also es gibt zwei Varianten. Die eine Variante ist, wenn du unendlich viel Geld und Zeit hättest und eine App entwickeln könntest, was für eine App wäre das, die Welt unbedingt noch braucht? Oder braucht die Welt nicht noch mehr Apps, weil es gibt schon genug? Die andere, etwas einfachere ist, gibt es eine App, die du total gerne empfehlen würdest, die du super gerne benutzt und die du total praktisch findest?
Oh, jetzt muss ich mich erstmal entscheiden, ob ich A oder B nehme. Okay. Ich nehme die erste Frage. Also generell haben wir ja noch sehr viele Probleme auf dieser Welt, die man lösen sollte, muss. Aber das muss, also sollte etwas sein, was mir selber am Herzen liegt, richtig? Was ich selber vielleicht entwickeln wollen würde? Oder ist das egal?
Muss nicht unbedingt. Du kannst auch einfach sagen, hier Leute,
das brauchen wir noch.
Das brauchen wir, macht mal.
Du bist doch Teamleader.
Ja.
Ja, dann würde ich auf jeden Fall beim Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall ansetzen wollen. Und zwar irgendeine App, die halt wirklich einfach von der Politik getragen wird und wirklich unterstützt wird oder vielleicht auch ins da auch einfach aktiv beworben wird und auch gut entwickelt wird, und zwar nicht von also von wirklichen IT-Firmen. Keine Ahnung, ich bin ein großer Fan von der Idee, warum nicht, dass jeder einen bestimmten CO2-Abdruck leisten kann oder nur darf, und ich das einfach richtig geil mit der App tracken kann. Und dann, wenn mein Budget aufgebraucht ist, dann ist es aufgebraucht. Und das fände ich irgendwie mega spannend, warum man nicht da einfach mal sich ausprobiert und dann einfach mal guckt, was sich dann tut.
Das ist eine ziemlich geile Idee. Oder auch zumindest erstmal, um einfach nur zu schauen, was verbrauche ich eigentlich so den Tag über, um sich so ein Bild davon zu
machen. Und ich glaube, da gibt es ja bestimmt schon irgendwas, aber wahrscheinlich nicht so gut, sonst würden wir das ja irgendwie kennen. Ja. Und auch klar, da braucht es natürlich auch erst einmal vom, in dem Falle Deutschland, irgendwie von der Regierung auch irgendwie die Ansage, dass das jetzt unser Weg ist, was wir hier machen. So, das ist ja leider alles nicht so einfach.
Aber coole Idee auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. CO2-Warn-App.
Genau.
Ja, geil. Ich glaube, du bist tatsächlich die Erste, die
eine gute Idee hat.
Nein, das ist auch eine schwere Frage, so völlig aus der kalten.
Und dann auch am Ende des Gesprächs,
so jetzt entwerf noch mal schnell eine App, die es noch nicht gibt. Also es ist schon eine Challenge. Aber cool, danke, dass du da mitgemacht hast.
Danke für die Frage.
Ja,
ich würde sagen, dann war es das, oder? Achso, ja. Wir haben noch was für dich. Möchtest du diese Socken erwerben? Nein, du kriegst sie natürlich geschenkt als kleines Dankeschön. Wir würden sie dir nach Bayern schicken.
Sehr gerne.
Genau, du magst. Die sind richtig schön warm. Die sind bestimmt auch in kalten bayerischen Bergnächten.
Und perfekt fürs Wochenbett jetzt, dass du mal schön warme Füße hast.
Oh, mega. Oh, super süß. Ja, sehr gerne.
Also, wenn du magst, dann schreib uns gerne noch eine Postanschrift, wo wir das hinschicken können. Dann bringe ich es die Tage zur Post. Und dann, genau,
Dankeschön.
Als kleines Dankeschön. Machen.
Hast du das Otto-Ohren-Logo dann drauf, oder was? Habt ihr das extra drucken lassen?
Ja.
Wow.
Es ist gedruckt oder gestickt? Es ist gestickt.
Cool.
Nur die beste Qualität, wenn Sarah war am Drücker. Sarah sucht immer nur das Beste raus von uns. Deswegen darf sie solche Produkte auch immer an den Start bringen, weil ich mache immer irgendwas. Schnell, schnell. Ja.
Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und das super schöne Gespräch. Es war sehr inspirierend, sehr spannend.
Ja.
Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war Female Tech Talk mit
Eli und
Rahel
und Sarah. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis dann! Thank you.
Thank you.